Wie geht's?
Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe. Mein heutiger Gast ist Lavinia Frey, eine Künstlerin und Kulturmanagerin mit beeindruckend vielen Facetten. Schon ihre letzten zwei Stationen zeigen die Bandbreite, die sie abdeckt. Von 2018 bis ins vergangene Jahr war sie Programmleiterin im Humboldt-Forum. Seit 2023 leitet sie das Internationale Literaturfestival Berlin. Doch im Laufe ihres Lebens hat sie auch schon als Regisseurin, Choreografin und Dramaturgin gearbeitet, gründete eine Literaturagentur oder war bei Teilprojektleiterin beim Innovationsprojekt Museum 4.0. Ich spreche heute sowohl mit ihr über ihre Zeit beim Humboldt-Forum, wo mich natürlich interessiert, was sie an der Tätigkeit in diesem Jahr gerade in der Entstehung sehr kontroversen Projekt gereizt hat. Außerdem geht es um ihre neue Rolle beim Internationalen Literaturfestival in Berlin und dabei unter anderem darum, wie ein Generations- und Kulturwandel, der auch dort ja nun vollzogen wird, gelingen kann. Ausführliche Informationen zum Werdegang von Lavinia, ebenso wie Links zu vielen spannenden Projekten, die in unserem Gespräch vorkommen, finden sich wie immer in den Shownotes und auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Nun aber viel Spaß mit dem 99. Gespräch bei Wie geht's Kultur. Ich bin per Zoom verbunden mit Lavinia Frey, der Leiterin des Internationalen Literaturfestivals in Berlin, die vorher auch eine ganz zentrale Rolle beim Humboldt-Forum gespielt hat und viele, viele andere spannende Tätigkeiten schon gemacht hat. Über einiges davon werden wir in den nächsten 45, 60 Minuten sprechen. Liebe Lavinia, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und die erste Frage an diesem Podcast ist ja immer erstmal ganz summarisch gefragt. Wie geht's?
Lieber Martin, vielen Dank für die Einladung. Es geht richtig gut. Und ich würde sagen, das muss man auf drei Ebenen beantworten. Die eine ist privat, die andere ist beruflich und das dritte ist gesellschaftlich, politisch vielleicht. Und beruflich, ich bin richtig angekommen und habe ein super Team und wir merken gerade, wie die ganzen Change-Prozesse greifen und das Kraft und Energie gibt für inhaltliche Arbeit. Privat, alles wunderbar, alle gesund, die Sonne scheint und Ostern ist vor der Tür. Und gesellschaftlich, muss ich ehrlich sagen, finde ich alles, was passiert um uns herum, sehr besorgniserregend. Und die Frage ist da, wie schafft man es für sich selber privat, aber auch im Umfeld, in der Gruppe, mit seinen Menschen um sich herum, in der Gesellschaft, immer wieder Wege zu finden, die Zuversicht geben.
Ja, über all das werden wir sicherlich sprechen, das Private wahrscheinlich am wenigsten, aber die anderen Punkte. Und da ist dann ja doch auch eine Spannung drin zwischen einerseits dem sehr Guten in deiner unmittelbaren Tätigkeit, aber dem doch ja auch Anlass zu Sorge gebenden Kontext, in dem wir uns alle irgendwie gerade ja auch gerade im kulturellen Feld bewegen. Du hast schon das Thema Change und Organisationsveränderung im Literaturfestival angesprochen. Da wollen wir auf jeden Fall gleich auch ausführlich drüber sprechen. Auch der ganze Podcast ist ja immer interessiert an Transformationen im Kulturkontext. Und zugleich gibt es einfach die Tätigkeit, die du vorher gemacht hast, ist zu spannend. Und tatsächlich haben wir auch schon ganz lange ja vor, gemeinsam mal ein Podcastgespräch zu machen, noch zu deinen Humboldt-Zeiten, dass ich dich wahnsinnig gerne zum Start ein bisschen noch dazu fragen möchte. Und ich sage es mal vielleicht ganz überspitzt, das Humboldt-Forum war ja nun gerade in sagen, transformationsorientierten kulturellen Perspektiven ein sehr umstrittenes Projekt. Als bekannt geworden ist, dass du die Programmleitung übernimmst, war ich erstmal überrascht und habe mich gefragt, wieso tust du dir das an? Weil ja sagen, die Startvoraussetzungen mit viel Skepsis, vielleicht gerade wenn man sich auch so guckt, noch der Spielbetrieb des alten Palast der Republik mit Amelie Deuffel hat aus einer Hamburger Perspektive und so weiter, hatte ich ganz, ganz viel auch für eigentlich Avantgarde und sagen, progressive, transformationsorientierte Positionen. Und dann dieses Schloss wieder aufzubauen mit allen Diskussionen. Man muss das ja gar nicht alles nochmal ausbreiten. Ich habe mir das als sagen, ein sehr ambivalentes Amt vorgestellt. Und wäre jetzt erstmal neugierig, wie hast du, wenn du nochmal ganz zurückspulst, auch wenn es Vergangenheit ist, wie war das für dich, wie war der Entscheidungsprozess und was war für dich ausschlaggebend zu sagen, ich mache das? Was hat dich gereizt, in dieses alte, neue Schloss zu gehen und das Humboldt-Forum da als Programmleiterin mit aufzubauen? Mhm.
Ich habe ja immer die Inhalte gesehen und weniger die Fassade. Wobei diese Spannung natürlich immer schwierig war und ist, wie wir diese Tage wieder gemerkt haben. Aber die inhaltliche Transformation, also auch von unserer Arbeit, und ich muss ehrlich sagen, ich habe da angefangen und es hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen. Alle meine Gewissheiten sind zerbrochen. Insbesondere in der Zusammenarbeit mit den internationalen Kolleginnen, wo ich persönlich das erste Mal die Chance hatte, so viel zu reisen, so viel international unterwegs zu sein, und auch was die Aktivistinnen geleistet haben in Bezug auf das Humboldt-Forum ist enorm. Und das hat einen Riesenwechsel für mich persönlich bewirkt, und wo ich unendlich dankbar bin, was sehr wichtig ist für meine jetzige Arbeit und auch fürs Humboldt-Forum selber. Und ich weiß, dass wenn Leute jetzt reingehen, wenn sie zu CEDA zum Beispiel angucken, eine Ausstellung, die mit Communities aus Kanada kuratiert worden sind von Anfang an. Das ist so eine andere Arbeit, Ausstellung zu machen, Ausstellung zu denken, sie umzusetzen, die ich persönlich vorher noch nicht kannte. Das gab es schon vorher, ist nicht da erfunden worden, das ist ganz klar. Und es gibt einige Kolleginnen auch im Ethnologischen Museum, zum Beispiel Andrea Scholz, die da sehr, sehr viel Erfahrung mit reingebracht haben und dem Projekt sehr gut getan haben.
Wenn du sagst, alle Gewissheiten weggerissen, das kann man ja verstehen als eine erschütternde Erfahrung, aber auch als eine Lern- und positive Erfahrung. Es klang jetzt gar nicht so negativ. Wenn du vielleicht nochmal so ein bisschen ein, zwei Beispiele gibst, so an welchen Stellen war das für dich, ich sag jetzt mal life-changing, so klingt es ja, wenn du sagst, alle Gewissheiten wurden in Frage gestellt.
Also für mich war zum Beispiel ein Museum als ein Kulturort ein erstmal per se extrem positiv besetzter Ort. Um dann zum Beispiel in meinen Reisen nach Dar es Salaam, nach Tansania, dort vor Ort feststellen zu müssen, dass das Museum halt ein Produkt des Kolonialismus ist, aus deren Sicht. Und dann die Frage, wie kann man denn eine Ausstellung machen an so einem Ort und welche Bedeutung hat ein Museum hier heute, dort heute, und wie können wir gemeinsam vielleicht zu einer neuen Geschichte kommen?
Und ist es dann da, auch bei allem sagen von der Fassade her, wie gesagt, natürlich so ein bisschen in die Vergangenheit gerichteten, hast du das Gefühl, das war ein Start-up? Also war das auch eine Chance, die vielleicht sagen nur in einer neuen Institution möglich war, das dann auch so neu zu denken?
Ja, total. Also man muss, die Organisationsform ist ja relativ komplex. Also Humboldt-Forum selber gibt es ja nicht, das ist eine Marke. Die Organisation heißt Stiftung Humboldt-Forum, Stiftung Preußischer Kulturbesetz mit Ethnologischem Museum, Museum für Asiatische Kunst, und dann ist dann noch Stiftung Stadtmuseum mit dabei. Und da gibt es noch den Förderverein, der aber im Humboldt-Forum selber für die Spenden der Fassaden zuständig war, aber nicht in der Organisation quasi der, also keine Inhaberschaft hat und vor allem nicht das Programm macht, auf keinen Fall. Und wir in der Stiftung Humboldt-Forum, die zuerst noch eine Tochterorganisation war, das war ein extrem Start-up-Gefühl. Also ich war alleine am Anfang als Teil der Stiftung, die damals nur 30 Personen hatte, habe diese Kultur GmbH aufgebaut, und es war eine tolle Zeit, das sagen auch alle, die damals dabei waren, weil wir so schnell ganz viel machen konnten und sehr viel ausprobieren konnten. Und innerhalb von anderthalb Jahren waren wir 80 Leute. Und ich habe von Anfang an versucht, damals noch viel zu wenig wissend, mit welchen Methoden und so weiter, sehr flexibel zu arbeiten. Also ich würde das, es war bei weitem nicht agil, aber ich fand das total faszinierend. Ich hätte das gern gewusst schon damals. Aber andere Kollegen haben es reingebracht, wir haben voneinander gelernt, wir haben viele Fehler gemacht, aber wir haben immer versucht, offen zu sein, und war eine sehr, sehr tolle Zeit, ja.
Ich finde das Handwerkliche gerade auch ganz spannend, also eben auch so eine Organisation, die so schnell wächst und dann wahrscheinlich auch immer wieder neu finden muss, sozusagen das, was gestern funktioniert hat, funktioniert dann morgen schon wieder nicht mehr, weil man einfach irgendwie dann wieder viel mehr Leute sind, die man nicht mehr mit den Kommunikationsformen erreicht, genau. Und so weiter. Was ist denn für dich so ein Learning, oder was ist auch ein Tipp, den du vielleicht aus der Zeit für andere Menschen, die einfach im Kulturmanagement tätig sind, mitgeben kannst? Gibt es da so ein, zwei Punkte, die für dich so verdichtbar sind aus der Erfahrung heraus, wirklich jetzt handwerklich?
Ja, total viel. Also für mich ist ja das Spannende momentan, dass ich jetzt aus einer Organisation, die eben in der Kultur GmbH, die dann wieder zurück in die Stiftung gewachsen ist, wo es dann am Schluss 300 Leute waren, zusammen mit eben Akku als Kooperationspartner und den anderen ist es dann weit über 500 Personen, die dort arbeiten. Da ist natürlich der Schmerz der Abstimmung riesig, ne? Also immer dieses, dass alles abgestimmt werden muss und man das Gefühl hat, man kann überhaupt nicht mehr machen und irgendwie mal das loslaufen lassen. Es muss alles hierarchisch von bis oben freigegeben werden oder auch nicht im Idealfall. Und wie organisiert man eigentlich, dass die Freiräume geschaffen werden, wo man wirklich tolle Teams hat mit super viel Erfahrung, mit viel Fachwissen, die kreativ sind. Wie ermöglicht man da wirklich ein gutes Arbeiten? Und das Schöne für mich ist momentan, ich habe mich in den letzten Jahren wirklich sehr intensiv damit befasst, dass ich jetzt in einem sehr kleinen Team wieder, also wir sind durchs Jahr durch, sind wir knapp 10 Leute und zum Festival werden wir dann vielleicht so 25 Leute, das hier in einem kleinen Team wirklich umzusetzen. Und es ist eigentlich die Frage, auch wieder da der Disruption, also dass ich wirklich Verantwortung zurückgebe in die Menschen und nicht über Hierarchien arbeite. Also dass wir uns so organisieren, dass Entscheidungen dort getroffen werden können, wo die Fachexpertise und die Kompetenz und die Kreativität ist. Und nicht nach oben gefragt werden muss, dürfen wir das jetzt so machen. Das ist für mich eine total zentrale Erkenntnis. Und eine andere zentrale Erkenntnis ist, das habe ich vielerorts schon gesagt, ist, dass wenn man jetzt über, neue Governance-Strukturen nachdenkt, ich habe eine mit umgesetzt damals mit den Gründungsintendanten und ich würde es heute als ein Learning wirklich mitnehmen, ganz stark auf die MitarbeiterInnen zugehen, ganz stark mit denen reden. Die wissen sehr genau, was sie brauchen, gut zuhören und von Best Practice lernen. Es gibt immer wieder Projekte, die super gut funktionieren. Genau hinschauen, warum funktionieren sie? Was hat es gut gemacht und aus dem skalieren und nicht von oben herab am Schreibtisch sich überlegen, ach so, wäre es doch gut.
Also
und das Wichtigste ist kommunizieren. Also sich auch überlegen, wie funktioniert, also wie muss ich im Team intern kommunizieren, dass es verstanden wird, also extrem empfängerorientiert. Sprechen, kommunizieren, wie können wir Kommunikation vereinfachen? Die Frage der Synchronisation ist essentiell wichtig. Und auch die Frage, was machen wir hier eigentlich? Also der Purpose, was ist der Sinn? Und dann Freiheiten schaffen.
Viele Punkte, die bestimmt auch, wenn wir gleich nochmal auf deine Arbeit beim Tattoo-Festival weiter eingehen, auch nochmal aufgegriffen werden können. Ich würde noch zwei Sachen gerne zu deiner Zeit beim Humboldt-Forum fragen. Das eine ist erstmal, wie ich in der Arbeit, auch nach der Eröffnung, wie du den öffentlichen Diskurs erlebt hast, weil ich habe das Gefühl, und ein bisschen reproduziere ich das ja selber auch mit dem Rahmung und den Fragen, die ich auch gestellt habe zum Start, dass natürlich ganz viel gefärbt war aus dieser Debatte und vielleicht gerade von den Innovationspotenzialen, dem Innovationsanspruch im Haus, es auch sicherlich unglaublich schwer war, durchzudringen und vielleicht so ein Diskurs einfach ja sehr starr an bestimmten Stereotypen-Zuschreibungen zu Humboldt-Forum ist das und das festgehalten hat. Das wiederum stelle ich mir wahnsinnig anstrengend und vielleicht auch frustrierend und potenziell ermüdend vor. Vielleicht ist es aber auch so in der Außenwahrnehmung was sozusagen von innen, wo es auch viel mehr Positiverfahrungen auch gab, als ich sie mitbekommen habe. Wäre einfach so die Frage, wie war das für euch in der Anfangsphase und so die Kommunikation nach innen hast du beschrieben, aber jetzt die Kommunikation nach außen und vor allem die Kommunikation um einen herum, die man ja gar nicht kontrollieren kann. Wie habt ihr das erlebt und wie bist du damit umgegangen?
Also eins ist total klar, das Humboldt-Forum ist fallende Projektionsfläche. War und ist, und ich glaube, es braucht noch, also wird immer weniger, es braucht noch ein paar Jahre, bis es das nicht mehr ist. Weil natürlich die Fassade einfach ganz viel auslöst. Aber jetzt steht das Ding da, der Intendant hat mir doch halt eben gesagt, es ist eine ist eine Kiste, ja, ist kein Schloss. Er kommt von den Schlössern, er weiß, was ein Schloss ist. Und unsere Erfahrung ist eben, ich habe das vorhin schon beschrieben, dass insbesondere, ich bin häufig auf vehemente Kritiker zugegangen. die Posts gemacht haben, irgendwie, und insbesondere man konnte sich ja mal profilieren, wenn man negativ über das Humorforum gesprochen hat, dann sind die Likes bei den Posts ja explodiert. Also es war super für einen selber, um sich zu profilieren. Ich bin gegen das Humorforum, funktioniert immer gut. Aber da bin ich auf die Leute zugegangen, habe sie auch eingeladen, haben Führungen gemacht, haben künstlerische Aktionen besucht und da war dann häufig ein großes Staunen, dann gesagt, boah, das wusste ich gar nicht, dass ihr so arbeitet und solche Sachen macht. Also das braucht sehr, sehr viele kleine Schritte. Und ja, das ist frustrierend, das war teilweise frustrierend, aber wenn man sich dessen mal gewahr wird, warum das so ist, dann muss man einfach weiterarbeiten und weiter gute Arbeit machen und weiter sind wirklich für die Inhalte stehen und weiter lernen, weil wir haben auch viele Fehler gemacht, keine Frage, und gut zuhören, und gut kooperieren.
Also stelle ich mir sehr herausfordernd vor und zugleich ist da wirklich auch eine Chance, wenn man dann eben auch die Menschen gewinnen kann. Das ist ja vielleicht ein Thema, was insgesamt gerade eine große Herausforderung ist. Wie schafft man überhaupt ins Gespräch zu kommen mit kritischen Positionen? Und vielleicht sogar im besten Fall sich anzunähern und eben auch Perspektivwechsel, also auch durchaus von den KritikerInnen an der Stelle zu bekommen. Und wenn das gelungen ist, ist vielleicht auch wieder sicherlich auch eine sehr bereichernde Erfahrung. Jetzt drängt sich als letzte Frage zu diesem Themenkomplex natürlich auf, wenn ich sage, ich habe nicht ganz verstanden, warum du hingegangen bist oder mich gefragt, was ist der Reiz davon, was erhoffst du dir? Es gibt ja diesen schönen Satz aus dem französischen Film Die Stieß, man weint immer zweimal, wenn man hinzieht in diese nordfranzösische Stadt und wenn man weggeht. Mannheim behauptet das auch von sich, das kann ich aus eigener Anschauung bestätigen. Und tatsächlich, als du gegangen bist, war ich eigentlich eh nicht überrascht, wie als du hingegangen bist, weil ich auch dachte, naja, jetzt hat man gerade verstanden, letztlich, was du gerade beschrieben hast, ne? Was das Potenzial ist, wie viel innovativer es eigentlich ist, als es vielleicht sozusagen erwartbar war von den Diskussionen davor, wie es von außen wirkt. Und in dem Moment, wo es eigentlich so gerade anfing, durchgedrungen zu sein, hast du den nächsten Schritt gemacht. Und da fand ich nochmal einfach die Frage an dich, was war da ausschlaggebend zu sagen, ich gehe jetzt nicht diesen Weg noch eine Zeit lang weiter. Und wie du es gerade auch gesagt hast, sicherlich wäre da noch viel auch Ernten möglich gewesen von Dingen, die eigentlich in dieser intensiven ersten Zeit irgendwie gesät worden ist. Sondern zu sagen, ich mache einen Schritt und gehe jetzt woanders hin. Was war da für dich ausschlaggebend?
Ich glaube, es ist einfach gut, auch zu gehen, wenn es richtig gut ist. So, das ist das eine. Und ich bin gefragt worden und da konnte ich auf keinen Fall Nein sagen. Also es ist so eine herausfordernde Aufgabe, so eine schöne Aufgabe. Und was mir, ich kenne das ILB seit den Anfängen. Ich bin genauso lange in Berlin, wie es das ILB gibt und war ganz nah dran immer als Berliner Besucherin. Aber ich war jetzt nochmal international viel unterwegs und wie mir das international zurückgespiegelt wurde, welche Bedeutung in der Literaturszene das Internationale Literaturfestival Berlin hat, bin ich noch mehr demütig geworden vor der Aufgabe, die da ist. Also man hat wirklich eine Verantwortung dem Festival gegenüber, den Mitarbeiterinnen und den vielen, vielen Autorinnen, die auf dem Festival waren und kommen werden.
Dann sind wir jetzt quasi bei der jetzigen Position auch angekommen. Also ich nehme dann auch mit, es war weniger ein Weg von als ein Hinzu, was da den Ausschlag gegeben hat. Jetzt ILB, Internationales Literaturfestival Berlin, du hast es gesagt, so für dich unglaublich reizvoll. Ich glaube, Humboldt-Forum haben irgendwie alle eine Vorstellung von, mindestens wie es von außen aussieht. So ein Literaturfestival ist vielleicht dann außerhalb von Berlin nicht in gleichem Maße irgendwie allen schon vertraut. Du hast schon gesagt, es gibt eine relativ lange Zeit und vor allem war es auch sehr lang geprägt von einer Leitungsfigur mit Ulrich Schreiber. Bevor wir darüber auch sprechen, was das bedeutet, vielleicht ganz in kurzen Worten, was würdest du sagen, was macht das ILB für dich aus und was war dann auch das Reizvolle ganz konkret für dich daran und was muss man vielleicht auch wissen, um das zu verstehen, wenn jetzt jemand noch nicht in Berlin lebt und das Festival vielleicht nicht so auf dem Schirm hat?
Das Festival bringt innerhalb von 10 Tagen im September die wunderbarsten, wichtigsten, interessantesten internationalen Literaturstimmen, Autorinnen, Schriftstellerinnen nach Berlin. Es hat wirklich die Verdichtung von Literatur. Man lernt neue kennen, man kann Bekannte wiederentdecken, man kann mit den Menschen reden. Es kommen viele Menschen, die Literatur begeistert sind, nach Berlin zusammen. Und es werden auch wirklich gesellschaftliche Themen aufgenommen. Also wir haben wie zwei im öffentlichen Erwachsenenprogramm wie zwei Schwerpunkte. Das eine sind eben wirklich die, wir nennen das Literaturen der Welt, also die Buchpräsentation aus hochwertigster Literatur. Und ich habe meine Kollegin Simone Schröder, die Leiterin ist des Abendprogramms, die hat ganz klare Kriterien, wie sie Literatur aussucht und was das ist. Und es gibt überall auf der Welt herausragende Literatur. Und unsere Aufgabe ist, die nach Berlin zu holen, sie zu aufzuspüren, nach Berlin zu holen. Und das andere sind Panel-Diskussionen, wo wir eben gesellschaftliche Themen aufnehmen, teilweise mit Autoren, aber auch Wissenschaftlern, Künstlerinnen, politische Menschen und so weiter. Und dann haben wir natürlich, ich glaube, das muss ich auch sagen, weil das ist absolut unsere Hidden Champion, ist das Kinder- und Jugendprogramm. Also wir haben ein großes Kinder- und Jugendprogramm, das die Kollegen Christoph Rieger und Henrike Schmidt in den letzten Jahren aufgebaut haben, was sehr, sehr viel für Leseförderung macht und wo ich auch sehr stolz und dankbar bin. Wir haben ja noch sehr substanzielle Förderung gekriegt, dass wir zum Beispiel Workshops für Schulklassen gratis machen können und jedes Kind kriegt ein Buch. Das finde ich einfach toll.
Wenn wir sagen, auch ich bei diesem Thema Literatur in Gesellschaft noch kurz bleiben, bevor wir dann auch auf deine Arbeit und vielleicht auch sozusagen die Frage von so Übergang und Transformation auch der Arbeit eingehen. Was ich erstmal so als Ausgangspunkt noch spannend finde, ich habe das Gefühl, es ist gerade so eine Art neue Perspektive auf Literatur auch im öffentlichen Diskurs, wo nach so einer Phase von das spannende Erzählen passiert heute woanders. Eine Zeit lang waren Computerspiele da durchaus ja auch in der Diskussion. Dann waren die sehr stark auch sozusagen Fernsehserien, also vor allem dieses Serienerzählen, als sagen eigentlich die Form, in der irgendwie die neuen Formen, die spannenden Experimente, die auch sagen breite Öffentlichkeit begeisternde sagen Erfahrungen gemacht worden sind. Und ich habe das Gefühl, Literatur hat so eine Renaissance gerade. Und bis hin zu so einer Meldung, die vor ein paar Wochen durch die Feuilletons ging, dass in Großbritannien, glaube ich, im letzten Jahr so viele Bücher verkauft worden sind, physische Bücher wohlgemerkt, wie noch nie zuvor. Und jetzt nicht irgendwie ein Sachbuchboom, sondern tatsächlich auch ein fiktionaler Boom, der wiederum stark interessanterweise mit TikTok und BookTok zusammenhängt. Also irgendwie ist da ja gerade auch gesellschaftlich was, vielleicht ist es gar keine Renaissance und es war immer da und es wird nur gerade wieder mehr gesehen. Vielleicht ist es aber doch auch irgendwie ein Wandel und das wäre jetzt erstmal einfach spannend. So wie guckst du, wie guckt ihr als Festival auf Literatur und Gesellschaft? So wie erlebt ihr das? Ist das was, für das man Werbung machen muss? Literaturfestivals hat eine Zeit lang vielleicht die Funktion. Ist es was, wo man einfach eine ganz große Resonanz bedient, die ohnehin da ist? Und was für eine Kraft wollt ihr auch sozusagen für Literatur sein? Also sagen mit Blick auf sagen das Potenzial hin zu gesellschaftlichen Themen. Das hast du ja schon angesprochen, auch mit Diskursprogrammen und so weiter.
Also erstens glaube ich, dass Literatur wirklich für sich steht. Sie muss gar nichts. Sie kann einfach Literatur sein. Das finde ich total wichtig, auch in der jetzigen Diskussion. Das ist ja dann eine Frage der Lesenden. Was interpretiere ich dann rein? Was bewirkt es bei mir? Löst es bei mir Empathie aus für ein Thema? Löst es bei mir Wut aus für Demokratie? Löst es bei mir Entsetzen aus oder Begeisterung? Das ist ja dann eine Frage der Lesenden. Und ob sich dann, wenn 1000 Leute in einem Raum sind, gemeinsam ein ähnliches Erlebnis haben und das für Literatur anfängt und sagen, nennen wir mal an, das sind noch Kinder und Jugendliche, die plötzlich für sich was entdecken, eine Identifikation erleben können, dann ist was erreicht. Aber die Literatur für sich muss das nicht. Sie kann einfach Literatur sein. Das glaube ich, ist wichtig. Und mit den Rollen, die das Festival schaffen kann, ja, ich glaube, es war immer da. Und das ist ja von der digitalen Disruption. Und das war mit der Grund, warum Karin Graf und ich damals, es war Karins Idee vor allem, Literaturveranstaltungen angefangen haben, weil gerade wenn alles digital wird, ist der Wunsch nach echter Begegnung halt riesig groß. Also wir haben das gesehen mit dem Musik damals, dass dann die Konzertveranstaltungen viel mehr geworden sind, die Musikfestivals sind viel mehr geworden, weil das immer wieder einen Gegentrend auslöst. Und so ist es natürlich gleichermaßen im Literaturbereich. Und die Leute haben Lust auf Begegnungen. Die Leute haben Lust, Autorinnen live zu sehen. Die Leute haben Lust, mit anderen Menschen in einem Raum zu sein und echte Begegnungen zu erleben. Sie wollen auch selber diskutieren. Also wir erleben das einfach so. Viele andere Festivals erleben das so. Und das ist das, auf dem wir aufbauen. Ich glaube, was das Literaturfestival in Berlin so besonders macht, ist eben das internationale Moment. Und das ist so ein Punkt, den ich auch gerne noch viel mehr in den nächsten Jahren ausbauen würde. Jetzt holen wir aus so vielen Teilen der Welt solche brillante Menschen nach Berlin. Und die kommen dann hierher, ein, zwei Veranstaltungen bleiben 3 Tage. Wenn es gut kommt, schaffen wir am Abend noch ein tolles Essen und sie lernen sich ein paar weniger auch untereinander kennen. Aber ich würde das gerne verstärken. Und das ist eines meiner 3 strategischen Ziele. Wir nennen das ein Nachhaltigkeitskonzept auch, dass wir die Menschen untereinander vernetzen, auch mit den Berliner Autorinnen mehr zusammenbringen, vielleicht noch andere wichtige Menschen oder Menschen, für die das interessant sein könnte. Und wir kuratieren das aber tagsüber, sodass wir in der Mitte des Festivals 3 Tage haben, wo die Autorinnen und Autoren sich untereinander begegnen können, über die Themen sprechen können, die sie bewegen, die sie interessieren. Das können Buchbranchenthemen sein, der Veröffentlichung, wie ist das international zu veröffentlichen, aber auch gesellschaftliche Themen. Und das ist für mich ein ganz großes Ziel, das hinzubekommen. Mhm.
Hat das im letzten Jahr schon stattgefunden? Weil die spannende Frage wäre natürlich sagen, was waren die Themen, die beim ersten Durchgang da im Mittelpunkt standen für die AutorInnen?
Also dieses Gathering findet auch noch nicht mal dieses Jahr statt, weil dafür muss ich wirklich Geld noch auftreiben können, weil ich brauche es kostet ungefähr 10.000 Euro, dass wir die Leute länger da haben können. Also 10-Tage-Festival oder 11-Tage-Festival letztes Jahr bedeutet, dass manche nur am Anfang da sind, manche nur in der Mitte, manche nur am Ende. Und ich hätte sie in der Mitte eben gerne alle zusammen. Das heißt, die vom Anfang bleiben ein bisschen länger, die vom Ende werden früher eingeladen, um so eine Chance herzustellen. Und ich denke, zum nächsten Jahr sind es auch 25 Jahre ILB, werden wir das bestimmt hinkriegen.
Okay. Weil du es jetzt schon angesprochen hast, 1 von 3 strategischen Schwerpunkten. Was sind die anderen beiden, mit denen du angetreten bist? Was ist dir da zentral wichtig?
Die 2 anderen sind, also der erste ist, Kuration ist international. Und weil die Frage der Internationalität, wenn das so eines unserer wichtigen Punkte ist, ist ja nicht erst in dem Moment, wenn die Literatur eingeladen wird, wenn die Autorinnen und Schriftsteller eingeladen werden, sondern wie kuratieren wir eigentlich? Wer kuratiert? Aus welcher Perspektive heraus wird kuratiert? Und deswegen haben wir jetzt dieses Jahr beim diesjährigen Festival erstmal Curator in Residence. Curator in Residence wurde über eine international besetzte Auswahlkommission berufen. Bei uns ist es jetzt dieses Jahr Helon Habila. Das ist ein großartiger Schriftsteller aus Nigeria, der jetzt in den USA lebt und lehrt. Und mit ihm sehr eng zusammenzuarbeiten, haben wir uns 3 Aufgaben genommen. Zum einen ist, er arbeitet wirklich auch mit dem Team zusammen. Also dass es wir auch in der Art und Weise, wie er auf die Dinge guckt, auch das Programm, das das Team macht, auch eine andere Perspektive gibt, einen anderen Resonanzraum. Der zweite Punkt ist, dass wir uns vorgenommen haben, erstmals uns ein Festivalthema zu geben. Und das haben wir zusammen mit Habila erarbeitet. Und das war auch sehr spannend, weil wir viele Wochen haben wir Themen gesammelt, Bücher gesammelt, Neuerscheinungen und so weiter und das auf einem großen Conceptboard festgehalten, geclustert, wo sind Verbindungslinien aus dem heraus und seinen Themen ist dann ein gemeinsames Thema entstanden. Also es war nicht so von oben herab, sondern wirklich aus den Dingen, die da sind. Und das dritte ist, dass er natürlich ein eigenes Programm kuratiert und auch sein eigenes Werk vorstellt. Und der dritte Strategiepunkt, danke, ist Berlin ist international. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich danke meinem ehemaligen Kollegen aus dem Humboldt-Forum, Ivo Diop, der in einem Gespräch mir das nochmal ganz deutlich gemacht hat. Berlin ist selber so international, dass wir eigentlich gar nicht immer weit reisen müssen oder von weit her Kolleginnen einladen müssen nach Berlin, sondern viel genauer hierher gucken können. Es gibt so viele internationale Autorinnen und Autoren, die hier in Berlin arbeiten und leben. Und wir wollen durchs Jahr durch jetzt kleine Veranstaltungen machen, um mit solchen Autoren ins Gespräch zu kommen und die jeweiligen Communities anzusprechen, sodass wenn im Festival wir dann internationale Autorinnen und Autoren da haben, dass schon eine ganz andere Verbundenheit zu der Zielgruppe auch gibt.
Das wäre sich auch nochmal eine Frage von mir gewesen, aber das ist jetzt, glaube ich, in weiten Teilen jedenfalls auch in deiner Antwort schon drin, worauf dieser Internationalitätsbegriff eigentlich abzielt, der ja im Titel des Festivals drin steht und den man eben einerseits deuten kann als internationale AutorInnen, aber eben genau auch eine Frage von, wie international ist eigentlich auch das Publikum? Und durch dieses, sagen, ich verstehe es jetzt aber so, dass durch die Berlin als eine internationale Stadt mit sehr internationaler EinwohnerInnen dann im Grunde genommen auch das nicht heißt, dass ihr irgendwie das Ziel habt, dass Leute aus New York zum Festival anreisen, um die Lesungen zu hören, sondern eher die Internationalität der Themen, der Inhalte, der AutorInnen verkoppelt sind mit der Internationalität der Stadtgesellschaft selbst.
Total richtig, also perfekt formuliert.
Wunderbar, dann würde ich jetzt sagen, von da aus, du hast ja schon gesagt, so an, ne, sagen, neue Rolle, sagen, Leitungsverantwortung, drei Kerngebiete, die du beschrieben hast. Jetzt ist es ja aber anders als diese Start-up-Metapher, die wir beim Humboldt-Forum hatten, gerade keine Institution, die irgendwie jetzt von dir aus sozusagen gemeinsam mit anderen sozusagen geschaffen worden ist, sondern die es schon 23 Jahre lang gab. Und in diesen 23 Jahren, was es ja nochmal, so stelle ich mir es jedenfalls vor, herausfordernder macht, wirklich sehr stark mit einer Gründungsfigur verbunden ist. Das ist ja fast so ein Mittelstands-Generationswechsel-Thema eigentlich. Weiß jetzt nicht, ist wahrscheinlich gar nicht ganz falsch, dass auch so eine gewisse patriarchale, gar nicht jetzt sagen, negativ nur konnotiert, sondern erstmal einfach sozusagen von eben eine Gründungsfigur, die auch für die Institution steht. Und dann tritt die ab, auch ja in gar nicht ganz sozusagen, sowieso nie einfach und ich glaube auch in dem Fall nicht ganz einfachen Konstellationen. Und man selber hat jetzt sozusagen die Aufgabe, einerseits sicherlich vieles anders und neu zu machen und andererseits aber eben doch auch diese Tradition, diese Geschichte irgendwie nicht einfach zu ignorieren, sondern schon auch mit der zu arbeiten und der auch gerecht zu werden. Denn letztlich ist es ja auch 23 Jahre lang Bestand gehabt zu haben, ist ja dann doch auch irgendwo eine Erfolgsgeschichte. So, mich würde da interessieren, wie gehst du mit dieser Situation um? Also tatsächlich sozusagen Innovation, Tradition könnte man es auch sagen, aber eben auch Generationswechsel, Machtwechsel letztlich auch, sicherlich auch ein anderes Verständnis von Führung. Wo ist dir das bisher schon sagen, als Herausforderung begegnet? Welche Rolle spielt das für dich in deiner Arbeit?
Ja, ich finde den Vergleich also zum Mittelstand total gut. Und das habe ich auch selber für mich häufig gemacht, dass wenn man mal so einen Schritt zurücktritt und sich das anguckt, ist das ja ein Prozess, eine Transformation, die ganz viele Organisationen machen müssen. Ne? Es gibt eine starke Gründerfigur, die baut das auf, die prägt das ganz stark. Und dann ist das die Organisation oder das Festival in dem Moment für sich selber aber so wichtig, dass es ja auch einen Bestand haben muss, in die nächste Generation übergeführt werden muss. Und wie macht man das? Und da ist einfach, finde ich es sehr interessant, was die Rolle des Teams ist. Also wir müssen da auch unterscheiden. Ich würde mal sagen, dass die Organisation selber, wie ist die Organisation organisiert? Und das andere sind die Inhalte. Also was vorhin gesagt hat, wie macht man so eine Transformation der Inhalte? Und das andere ist, was ist die Organisation? In der Organisation selber, muss ich einfach sagen, hatte ich großes Glück, weil das Team herausragend ist. Und das Interessante ist, die waren zu einem großen Maß selbst organisiert. Ja, also viele anderen Organisationen drum ringen für Selbstorganisation und so weiter. Und es hatte auf eine Art eine starke hierarchische Struktur gehabt, aber gleichzeitig auch schon eine ganz starke Selbstorganisation. Und was wir machen, ist jetzt, dass wir dem einfach eine Form geben. Also wir haben Meetingstruktur umgestellt. Wir unterscheiden ganz stark in, wann sprechen wir über die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten und zu operationalen Meetings, also wo wir wirklich Daily Business machen, inhaltlich kreative Meetings, wo wir ganz hart ringen miteinander. Was sind die Inhalte? Warum machen wir sie? Nach welchen Kriterien machen wir sie? Und dann wirklich der Daily Stand-up, die tägliche Synchronisation, das erachte ich als sehr wichtig. Plus auch, dass wir, und das muss man, glaube ich, an der Stelle auch mal sagen, einen wahnsinnigen digitalen Change-Prozess innerhalb der Organisation haben. Also wir stellen alles um vom von der Art, wie wir uns einander austauschen, wie wir mit externen, wir kooperieren sehr viel, wir mit externen in der Cloud arbeiten, wie wir Controlling machen, Verwaltungssachen, wie wir, weiß ich was, mit Datenbanken zusammenarbeiten, alles ist digitalisiert, ist umgestellt worden, andere Arten zu arbeiten. Und ich finde auch ganz toll, das ist einfach wichtig, das Team macht wirklich mit, weil es ja viele ist, man muss auch viele Programme lernen und viele Change-Prozesse, aber das Tolle ist immer, wenn es dann umgesetzt ist und es mal klappt, nicht immer, aber immer wieder, ist es einfach so unheimlich befriedigend, weil es so viel leichter ist, weil man so viele Dinge nicht mehr machen muss und Software das für einen macht oder man sich wirklich den Inhalten widmen kann. Um das geht's ja. Und es ist halt auch, es geht ja auch, finde ich, um eine Frage, kann man einen Kulturbetrieb fair führen oder fair arbeiten, also ohne Ausbeutung, ohne dass es Überstunden ohne Ende sind. Und ich glaube, ja, natürlich kann man das. Weil ich glaube, erstens, dass wir, wenn wir uns klug aufstellen, wir mit unserer Arbeitszeit klug einsetzen und eben mit klugen Tools auch arbeiten und Methoden, sich auch damit beschäftigt. Was bedeutet Wissenstransfer? Wie machen wir das? Wie organisieren wir ein Onboarding? Wie organisieren wir ein Offboarding? Gerade Festivals, die atmende Organisationen sind, haben ein Riesenthema von Onboarding und Offboarding. Wie können wir das Wissen, das im System ist, behalten und nicht immer wieder von vorne anfangen? Ja, wie können wir lernen und uns verbessern? Und damit muss man sich halt wirklich beschäftigen. Und ein Kollege von mir meinte mal, ja, das ist ja irre, was wir jetzt alles hier machen. Und dann haben wir das mal gemacht. Und ich gesagt, nein, die gute Nachricht ist, es hört nicht auf. Wir werden uns ständig verändern müssen. Ja? Weil es gibt immer wieder neue, jetzt KI wird uns ja total herausfordern und ich sehe das wirklich als Chance und ich fordere meine Kollegen auch immer wieder auf, beschäftigt euch damit, geht in Weiterbildung, tragt's zurück ins Team, was ihr gelernt habt, damit wir alle davon profitieren können. Es ist für euch bereichernd, es ist für die Organisation bereichernd. Also dieses permanente sich weiterentwickeln, wirklich als Motivationsschub zu sehen. Also das so zur Organisation und wir haben einfach, und das glaube ich ist auch noch wichtig, eine Sache ziemlich am Anfang gemacht. Wir haben uns einen Purpose gegeben, das heißt, wir haben einen großen Workshop gemacht, auch mit unseren Vorsitzenden zusammen, die das ILB ja auch 23 Jahre schon kennen teilweise. Mit einem Fellow, Taki Alachi, der ein afghanischer Schriftsteller ist, der in dem Jahr Fellow war, und zwar eine ganz andere Perspektive reingebracht hat. Und dieser Purpose Quest war wirklich wichtig und hat dem Team wahnsinnig einen Schub gegeben. Weil das Ziel ist ja dann eben, dass dann, wenn dann Budget auch klar ist, die Programmverantwortlichen innerhalb dieses Purposes wirklich sehr selbstständig arbeiten können. Also wir synchronisieren uns häufig und eben wir reden über die Inhalte, aber trotzdem soll eine Eigenverantwortlichkeit da sein, weil das einfach auch mehr Spaß macht und dadurch bessere Ergebnisse bringt. Ich bin sehr gespannt, ob es sich fürs Publikum dann auch einlösen wird. Dort entscheidet es sich ja, aber ich sage mal so, ich bin extrem zuversichtlich.
Ja, ich habe ganz viele Fragen jetzt. Ich muss versuchen, das so ein bisschen zu sortieren, dass das nicht völlig kreuz und quer und kunterbunt geht. Die erste Frage vielleicht erstmal auf deine Rolle in den Zusammenhang bezogen, weil ein bisschen überspitzt gesagt habe ich das Gefühl, ich würde wahnsinnig gerne bei dir im Team arbeiten. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich gerne in deiner Position arbeiten möchte, weil es ein bisschen danach klingt, dass das, was wahrscheinlich eigentlich der Reiz von der Leitung vom Literaturfestival ist, nämlich das inhaltlich dramaturgisch-kuratorische Arbeiten, von dir sehr stark auch abgegeben wird, was natürlich dann wiederum auch die Qualität und die, sagen würde ich, dass das Neue auch ist, das Empowern der, sagen, Mitarbeitenden, die dann, sagen, auch näher am Programm machen im Alltag sind. Aber das heißt ja tatsächlich, dass du eigentlich sozusagen so den Glanzteil von dieser Rolle weniger hast, als man ihn vielleicht klassischerweise in der Leitung erwarten würde. Und andersrum, jetzt ich sehr viel höre von Impulse geben, die ja total wichtig für eine Entwicklung einer Organisation sind, aber gerade eben nicht sozusagen, dass die Sternchen- und Glanzthemen sind, sondern eigentlich so die Graubrotthemen. Wie können wir irgendwie effizienter arbeiten? Wie können wir digitale Sachen nutzen? Wie kommunizieren wir besser? Also alles Themen, glaube ich, die für eine Führungsrolle natürlich zentral sind. Und wenn man sich jetzt auch wieder den Mittelstandvergleich macht, wird sich niemand wundern, dass das die Mehrheit der Zeit ist, die man als Führungskraft verbringt. Aber wenn wir uns Kulturinstitute angucken, würde ich sagen, ist das Verhältnis ja meistens genau andersrum. Je weiter oben, desto weniger haben die Lust auf die Themen und desto mehr sehen die sich als die sagen BestimmerInnen über die Inhalte. Und da, vielleicht ist es ein falscher Eindruck, der entsteht, aber sagen, ich habe das Gefühl, dass du tatsächlich sagen, anders Führung ernst nimmst als ein Thema, das wirklich viel Graubrot ist. Verstehe ich das richtig?
Ich würde es überhaupt nicht als Graubrot bezeichnen. Und für mich ist es halt eine ganz wesentliche Erkenntnis, die übrigens auch wieder mit dem Humboldt-Forum zusammenhängt, dass natürlich in einer Vielfalt Programme gedacht werden, einfach interessanter sind. Es ist einfach interessanter, wenn aus einer, von einer Dekoration im Team gemacht wird. Es kommen Dinge, es entstehen Dinge, die ich alleine mir überhaupt nicht ausdenken kann. Also ich finde es viel interessanter, was so entsteht, als was ich mir selber ausdenken könnte. Und ich muss ehrlich sagen, ich persönlich hatte das Glück, dass ich viele, viele Jahre schlussendlich viel kreativ arbeiten konnte und ich sehe meine Kreation eher drin in diesen großen strategischen, also die Entscheidung, mit einem Curator in Residence zu arbeiten und dann ihm den Raum zu geben, im Gespräch mit uns da ein tolles Programm zu entwickeln, interessiert mich viel mehr als eine einzelne Veranstaltung zu machen. Mich interessiert viel mehr, was sind denn unsere inhaltlichen Ziele, die wir haben wollen, was wollen wir erreichen, als dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiterinnen genau da arbeiten können, um tolle Ergebnisse zu leisten, weil wir müssen ja um diese Vielfalt der Literatur müssen wir wirklich total genau wissen, was gibt's an Neuerscheinungen, was ist übersetzt worden, welche Themen sind hier und international, die besprochen werden. Das kann ich alleine ja gar nicht. Wie soll ich denn da diese Fülle auf dem Schirm nehmen? Und genau das ist ja, da glaube ich total stark dran, dass da eben ein Team viel, viel mehr leisten kann. Und ich sehe mich ja eben viel mehr als Gärtnerin als jetzt als Leaderposition, also die wirklich dafür guckt, dass alles wächst und blüht, als dass ich das alleine mache.
Hm. Hast du das Gefühl, das ist ein das für die Organisation eine große Veränderung gewesen, weil ich habe schon das Gefühl, also ich habe das Gefühl, es ist ein sehr zeitgemäßes Rollenbild, was du beschreibst, aber auch ein sehr nach wie vor seltenes, das in der Praxis so gelebt, wie du es jetzt beschreibst. Und ich stelle mir das für eine Organisation, die was anderes kennt und hast du beschrieben, dass ihr so eine spannende Mischung eigentlich vorgefunden hast aus Selbstständigkeit und Hierarchie. Aber wenn ich jetzt auch eine ganz andere Institution angucken würde, wo die Leitungsrolle wechseln würde und dass sich so ein Verständnis reinbringt, dass das unglaublich anspruchsvoll mir vorstelle, das zu verstehen erstmal, zu merken, dass es ernst gemeint ist, die Erfahrung zu machen, dass man dann wirklich auch handeln darf, entscheiden darf, auch mal auf die Nase fallen kann und nicht eins übergezogen bekommt. Das sind ja auch alles die Ängste, die da mitschwingen können, wenn so eine Veränderung passiert. Und klingt für mich alles andere als trivial, diesen Wechsel zu vollziehen. Die Frage wäre, vielleicht war es einfacher in deinem konkreten Fall, vielleicht aber auch nicht. So wie würdest du das beschreiben? Und wo steht ihr auch in dem Prozess? Vermutlich ist der noch gar nicht abgeschlossen.
Der ist überhaupt noch nicht abgeschlossen. Und ich meine, ich bin ja auch einfach nur ein Mensch und ich falle manchmal auch in Muster zurück. Und und gerade wenn es stressig wird, fällt man alte Muster zurück. Ja, und dann ärgert man sich wieder und dann rappelt man sich wieder auf und sagt, okay, so wollte ich das ja nur eigentlich nicht. Ich will es ja eigentlich anders. Und das meinte ich eingangs, dass ich jetzt manchmal so Gefühle habe, also oder so beobachte, wie es im Team läuft, das Gefühl, ah ja, genau jetzt kommen wir an den Punkt dran, wo diese Selbstständigkeit entsteht, wo das ist ja nicht so, dass das so, und eine Kollegin hat mir auch gesagt, Mensch, so verbunden miteinander haben wir noch nie gearbeitet. Also früher war es so, dass jeder so einfach so sein, du machst 10 Veranstaltungen, du machst 15 Veranstaltungen, ich mache 20 Veranstaltungen und da hat jeder so für sich gewerkelt und dann hat man irgendwie ein Programm gemacht. Und jetzt arbeiten wir so intensiv zusammen. Jeder weiß von dem anderen, was passiert. Man kann sehr schnell Bezüge machen, man kann auch mal kritisch hinterfragen und sagen, ja, das stimmt denn das? Ist das richtig? Und warum siehst du, guck doch mal das von der Seite an. Oder und jetzt greift es richtig gerade. Ja, also, ja. Aber also man fällt, man, es ist immer 2 Schritte vor, einer zurück. Also das ist, aber ich muss ehrlich sagen, das, also wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, finde ich das irre toll. Es ja. Lohnt sich extrem.
Also hört sich wirklich auch, finde ich, toll nach einem tollen Beispiel an. Was mich interessieren würde, ist jetzt auf die Ebene der Mitarbeitenden zu gucken, weil ich ab und an, ich glaube nicht, dass es der Hauptgrund ist, weswegen solche Veränderungen auch manchmal nicht gelingen. Aber manchmal ist mein Eindruck, dass tatsächlich auch eine Herausforderung ist, auch die Mitarbeitenden zu finden, die das auch wollen. Und vielleicht je mehr man öffentliche Dienstlogiken hat, je mehr eine Organisation auch gewohnt ist, in Gehaltsstufen zu denken und in Stellenbeschreibungen, die vielleicht sehr starr sind, fallen dann gerne oft zur Überraschung von Führungspersonen, die vielleicht gerade wirklich einfach genau nicht in so eine klassische Rolle wollen. Sätze wie, das ist ja gar nicht meine Gehaltsstufe, das steht gar nicht in meiner Stellenbeschreibung drin. Wenn ich hier mehr Verantwortung haben soll, dann möchte ich gerne auch, dass das sagen, entsprechend mit einer anderen Position verbunden ist. Das durchaus ja auch legitim und nachvollziehbar. So die Frage ist, haben solche sehr formalen Perspektiven bei euch auch eine Rolle gespielt? Haben sich auch Stellenbeschreibungen geändert? Und vielleicht ganz andere Frage, aber ich stelle sie gleich schon mit. Worauf achtest du, wenn du Menschen einstellst? Ist so die Passung zu dieser Vorstellung von Arbeit wichtig oder würdest du sagen, eigentlich können das alle, es muss nur klar sein? Oder ist es ein bestimmter Typ Mensch?
Das ist eine gute und schwierige Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die mit dieser Art von Zusammenarbeit nicht klarkommen. Will ich auch verstehen. Bei uns war es das der große Nachteil, aber in dem Moment war es ein großes Glück. Dadurch, dass es, wir sind ja zwar öffentlich gefördert, aber wir sind keine öffentliche Institution, also wir sind nicht tarifgebunden. Das heißt, es gab diese klare, also es gibt schon klare Aufgaben irgendwie, aber es hat sich sehr häufig fühlen sich mehrere für Sachen verantwortlich und wir müssen dann eher sortieren, wer macht es denn eigentlich, wer ist wirklich verantwortlich, wer ist Product Owner und wer arbeitet zu und so weiter. Also, dass wir auch mehr in diese, auch in die agilen Methoden reinkommen, und man mehrere Hüte auf hat, innerhalb des Festivals. Also deswegen, das war wirklich ein Glück. Also wir mussten das jetzt machen. Unser Zuwendungsgeber hat das von uns verlangt, dass wir Arbeitsbeschreibungen machen. Die gab es teilweise, die haben wir jetzt noch mal überarbeitet. Aber mein Ziel ist eigentlich, dass wir mehr so nicht, wenn wir organigrammmäßig denken, dass wir nicht in einer Hierarchiestruktur denken, sondern in Kreisen denken, die Aufgaben beschreiben und welche Rolle hat man innerhalb dieses Kreises und wo sind die Schnittstellen. Und da wir, und das ist das Schöne, weil wir so eine kleine Einheit sind, sind wir noch nicht an dem Schmerzpunkt, wie du es vorhin beschrieben hast, wie wir im Humboldt-Forum haben. Irgendwann kannst du nicht mehr zur Tür gehen und den anderen mal schnell fragen. Und das muss man eben vorher durchdenken, wie man das organisiert, dass trotzdem eben die Kommunikation intern funktioniert.
Du hast jetzt schon relativ viel, finde ich, auch so an konkreten Maßnahmen beschrieben, ne? Sagen Kommunikationsformate und so weiter. Das finde ich unglaublich hilfreich, weil mir auch oft begegnet, wenn man so mit Innovation und Transformation Organisation zu tun hat, dass man entweder auf so einer ganz abstrakten Ebene bespricht, Führungskräfte sind jetzt Coaches, so, das ist erstmal klingt schön, aber was heißt das dann konkret? Und wenn man dann fragt, ja, und wie macht ihr es konkret, dann kommt manchmal, ist es gar nicht so leicht zu benennen, was man eigentlich sagen, ganz konkret tut. Manchmal heißt es dann einfach machen. Oder es ist dann fast so ein bisschen eine Sprachlosigkeit auch da, was konkret sagen, in welchen Schritten anders gemacht worden ist. Ich habe das Gefühl, dass du da sehr, sehr klar und sehr sortiert auch schon einiges benannt hast. Deswegen würde ich dich einladen, da noch mal ein bisschen weiterzumachen, wenn du dir vielleicht eine Einrichtung vorstellst. Vielleicht jetzt gar nicht so sehr mit einem Generationswechsel, weil das eine sehr spezifische Situation ist, sondern einfach eine, die so ein bisschen einen Schritt in diese Richtung machen möchte. Im öffentlich geförderten Kulturbereich. Aus eurer Erfahrung heraus, was wäre so dein Tipp, wo anfangen und wie anfangen ganz konkret? Vielleicht auch so eine Frage, die für mich damit schwingt, ist, habt ihr das aus eigener Kraft komplett gemacht? Hattet ihr externe Hilfe euch dazu geholt? Zu welchen Themen, wenn ja? Aber so was, wo würdest du ansetzen oder wo könnte eine andere Organisation, die von euch lernen will, ansetzen mit ganz konkreten ersten ein, zwei Schritten?
Also ich glaube, zuerst muss man verstehen, dass es wirklich methodisches Wissen benötigt, um solche Change-Prozesse zu machen. Das heißt, man muss sich anfangen, mit Methoden zu beschäftigen. Ich hatte das Glück, ich habe in meinen zwei letzten Jahren im Humboldt-Forum eine Ausbildung machen dürfen zur systemischer Organisationsentwicklung. Und das hat mir natürlich ganz, ganz viel Handwerkszeugs gegeben, was ich jetzt immer wieder anwenden kann. Und meine Kolleginnen damals im Humboldt-Forum, die waren auch schon immer ganz happy, wenn ich von diesen Workshops zurückkomme, weil ich immer mit ganz vielen neuen Methoden kam, die wir dann ausprobiert haben. Und manche funktionieren besser, manche schlechter. Und natürlich kann man sich externe Hilfe holen. Das hatten wir im Humboldt-Forum damals auch. Wir haben sehr, sehr gute externe systemische Hilfe gehabt. Aber wichtig ist, dass die Methodik die Wissen und Methodik, also zum Beispiel, wie funktioniert ein Meeting? Was ist eine gute Moderation? Warum muss ich trennen zwischen Governance-Meeting und operationalen Meeting? Also damit sich wirklich zu beschäftigen und dass dieses Wissen zu den Menschen kommt in der Organisation, im Betrieb, im Festival. Also das heißt Weiterbildung, Leute ausbilden lassen in Moderation, also möglichst viel in Weiterbildung geben, die auf dieses Thema einzahlt, dass es von unten hoch sich entwickelt. Und meine Erfahrung ist auch, wir hatten im Humboldt-Forum Digitalbereich, die natürlich an vorderster Front waren, was solche Arbeitsweisen angehen, und viel von denen gelernt. Bin sehr dankbar für die Kolleginnen, was die mir damals beigebracht haben. Und es gibt mittlerweile, ich muss ehrlich sagen, es gibt so viele Tutorials online, wenn man sich einmal anfängt, mit dem Thema zu befassen, wo man das sich angucken kann. Aber ich glaube, der springende Punkt ist, es nachher in die Anwendung zu bringen. Und deswegen braucht es schon wirklich echte Weiterbildung, also wo man das auch übt. Man muss es auch mal üben, um den Mut zu haben, es in die Gruppe wieder reinzutragen.
Da wäre ich auch nochmal neugierig auf deine Erfahrung, vielleicht sowohl im Humboldt-Forum als auch jetzt, auch wenn gleich jetzt in kleinerer Dimension, wenn man die Zahl der Mitarbeitenden sich anguckt. Aber das Thema Weiterbildung, könnte auch die Überschrift Personalentwicklung nehmen, ist in meiner Wahrnehmung in vielen Kultureinrichtungen zum Teil komplett unentwickelt oder wirklich so ganz rudimentär nur da, bis hin zu der Frage, gibt es überhaupt Budgets? Ist das überhaupt Gegenstand von Entwicklungsgesprächen? Hat man überhaupt eine Idee, wozu man sich weiterbilden könnte und welche AnbieterInnen es da gibt, die interessant sind? Das klingt so, dass du da andere Erfahrungen, positivere Erfahrungen gemacht hast. Und auch da wäre so meine Frage, von welchen Stellenwert hat das für dich heute? Und auch wieder, was kann man lernen? Oder was würdest du empfehlen, wenn man im Bereich Personalentwicklung ein bisschen mehr machen möchte? Weil ich glaube, da scheint mir ja auch weiter zu sein als der Durchschnitt von Institutionen.
Also wir fangen ja erst damit an. Aber die ersten, die jetzt schon mal einen Workshop gemacht haben oder eine Weiterbildung, die kommen mit strahlenden Augen zurück und berichten von Dingen, von denen ich auch nichts wusste, was sie jetzt da gelernt haben. Und das ist für sie toll, für uns toll. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und ich glaube, dass gute Personaler das wissen, dass unsere Mitarbeiterinnen first ist einfach so. Wir müssen dafür gucken, dass es denen gut geht. Und dafür gehört eine Weiterbildung total dazu, für die persönliche Entwicklung, damit man wieder Lust auf den Job hat, damit man den Job anders machen kann, besser machen kann, damit man die Kollegen mitreißen kann und vielleicht auch aus seiner Position sagt, hey, ich habe jetzt das gelernt, lass uns das doch mal so probieren, das wäre doch viel besser als so, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Und vielleicht gelingt es auch nicht, aber dann hat man es probiert. Und natürlich kann man nicht immer im Großen groß alles probieren, aber man kann kleine Piloten machen und sagen, also wenn jetzt, wir hatten jetzt auch gerade, kam eine Kollegin mit einer Idee und da haben wir gesagt, gut, dann machen das drei Leute, machen mal, probieren mal aus, ob das klappt und dann gucken wir uns das wieder an.
Sehr spannend. Ich bin immer so neugierig beim Thema Lernen, weil ich das auch so eines der zentralen Themen, irgendwie auch als Hochschullehrer, so ein Lebensthema von mir ist. Was ist denn gerade deine Lernneugierde? So, wenn verfolgst du gerade sowas, wie wenn du sagst, du hast richtig diese große Ausbildung gemacht, wahrscheinlich, das kann man ja nicht irgendwie immer nebenher sozusagen was am Köcheln haben. Aber was ist so gerade das Thema, mit dem du dich lernend beschäftigst am meisten?
Ich muss und werde und möchte mich mit KI beschäftigen. Total klar. Mhm. Mit aller Skepsis, die man so als Kulturmensch natürlich gegenüber KI hat, ist auch total klar, dass man sich damit beschäftigen muss, weil man sonst den Anschluss einfach nicht schafft. Ja. Also sowohl quasi, wie arbeite ich mit KI, aber natürlich auch theoretisch, was bedeutet KI? Also mit was wird KI gefüttert? Wer macht das? Also die ganzen gesellschaftlich relevanten Themen. Wie sorgen wir dafür, dass es eine KI wird, die nicht zu totaler Katastrophe führt? Und wie nutze ich KI jetzt wirklich auch in unserem Bereich? Also wir hatten so eine Idee, das war auf dem AKA zum Book Festival, weil natürlich auf dem afrikanischen Kontinent auch sehr, sehr viele Sprachen, große Sprachen dort, also wie Yoruba oder Swahili, die dann nicht unbedingt übersetzt werden gleichzeitig. Und was könnte man mit automatischer Übersetzung während eines Festivals solche nicht ganz üblich gesprochenen Sprachen, auch jetzt hier in Europa nicht ganz üblich gesprochenen Sprachen zugänglich machen. Und an so einem Projekt arbeiten wir gerade, was ich toll finde. Also auch einen spielerischen Moment mitnehmen und ausprobieren, ohne dass wir jetzt Literaturübersetzerin, da gab es ja auch gerade einen Brief dazu, die ganz, ganz wichtig und wertvoll sind, ohne die wegzudrängen. Im Gegenteil, Literaturübersetzung muss aus meiner Sicht bei den Fachleuten bleiben.
Jetzt sind wir schon ein bisschen auf der Zielgeraden des Gesprächs, haben ganz viel über das Handwerkszeug, so der Führung einer Organisation in einer solchen Veränderung mit auch einer eigenen Vorstellung von einer anderen Kultur, die du etablieren möchtest, besprochen, was ich sehr, sehr spannend und hilfreich finde. Jetzt ist genau das passiert, was ich vorhin sagte, was vielleicht die Gefahr ist, dass sozusagen das eigentliche Kern all dessen, dass es dann doch die Literatur ist, um die es geht, in unserem Gespräch noch gar keine so große Rolle gespielt hat und jetzt auch gar nicht mehr so viel Raum dafür übrig ist. Zugleich würde ich mich einfach wahnsinnig interessieren, so ganz persönlich gefragt, jetzt auch gar nicht vielleicht aufs Programm des Festivals, sondern erstmal wirklich bei dir angesetzt. Was ist für dich so eine begeisternde Literaturerfahrung? Lieblingsbuch ist wahrscheinlich eine Frage, die man jemandem in deiner Rolle gar nicht stellen kann oder darf, aber so was wann ist ein Buch für dich, sag wirklich ein Genuss zu lesen?
Also für mich privat ist es, ich lasse mich gerne, also wenn Sprache ist, die mich fasziniert, die mich umhaut, wenn es Fantasieräume eröffnet, wenn die Figuren toll beschrieben sind und natürlich, wenn ich entweder merke, mich selber in Frage stellen kann, dank der Leseerfahrung oder auch plötzlich an Orte, sei es gedanklicher Art, örtlicher Art, zeitlicher Art komme, die mich bereichern. Aber ganz ehrlich, ich gehe immer wieder mit Neugierde in ein Buch rein und bei guten Büchern könnte ich heulen, wenn sie zu Ende sind, weil ich einen guten Freund verliere. Ich finde das immer ganz schrecklich.
Kannst du sagen, ich frage für einen Freund, kannst du einen Tipp geben, wie man aus einem Buch in ein anderes reinkommt? Weil das ist für mich tatsächlich sozusagen das mit das Schwierigste. Ich habe Phasen, wenn ein Buch zu Ende ist, wo ich zum Teil über Wochen kein neues Buch anfangen kann, weil ich noch so dem anderen nachhänge. Ich will dann unbedingt lesen, aber ich will eigentlich nichts anderes lesen als dieses eine Buch, was ich gerade zuletzt gelesen habe. Gibt's
das kenne ich total. Das kenne ich total. Es ist so schrecklich. Ich habe das große Glück, dass ich momentan viel lesen muss. Ich lese sowieso immer mehrere Bücher parallel und dann nehme ich, aber ich muss mich auch zwingen. Ich kenne das total. Ich muss mich zwingen, da hilft nur eins lesen. Mhm.
Aber das ist leichter gesagt als getan, weil ich weiß nicht, wie viele Bücher ich dann beginne und zur Seite lege, weil ich noch nicht wieder bereit bin und zum Teil dann hole ich eins von denen ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später hervor und denke so, ja, ich gebe dir nochmal eine Chance, aber es war echt nicht mein Buch. Und dann lese ich das und denke so, boah, was für ein tolles Buch, warum fand ich das denn total. So doof? Ich war einfach nicht, ich war noch nicht wieder bereit für so eine neue Erfahrung. Aber schön, dass es anderen auch so geht, das ist schon mal auf jeden Fall gut zu wissen. Ich stelle schon meine Abschlussfrage, vielleicht ist das ja auch eine Einladung für einen Buchtipp von dir. Zugleich weiß ich, wie schwierig das ist, weil durch jeden, die du jetzt nennst, sind viele, viele andere, die auch bei euch zu Gast sein werden, die du nicht nennst. Insofern, vielleicht willst du auch was ganz anderes empfehlen. Aber eine Frage, die ich zum Schluss einfach auf jeden Fall gerne noch stellen möchte, in welche Richtung auch immer du sie aufgreifst. Wir haben ja schon viel auch darüber gesprochen, wie herausfordernd deine Führungsrolle sein kann, sowohl im Humboldt-Forum als auch jetzt, unterschiedlicher Couleur. Und ich erlebe dich zugleich als eine wahnsinnig energiegeladene, ideenreiche Person, die sehr nach vorne denkt, immer wieder eben auch neugierig bleibt. Und was mich immer total interessiert, und das ist dann auch meine Abschlussfrage, ist, wo findest du Inspiration? Vielleicht auch im Sinne von, wo findest du Energie, um diesen Job immer wieder neu, immer wieder frisch, immer wieder mit dieser Neugierde machen zu können? So, was sind so deine Kraftmomente oder eben Inspirationspunkte?
Also ich muss ehrlich sagen, momentan ganz stark in der bildenden Kunst. Ich habe das Glück, dass ich privat am Wochenende meistens in Ausstellungen gehe, in Kunstausstellungen gehe oder in Galerien gehe und in diese Bilderwelten einzutauchen, das eröffnet einfach wieder ganz andere Möglichkeiten und ganz häufig finde ich auch Bezugspunkte zu meiner täglichen Arbeit, also zu der Literatur, zu den gesellschaftlichen Themen. Und ich war jetzt gerade dran, letzten Wochenende, was mir wirklich sehr gefallen hat, bei CO, Wally Export, das ist eine Performance-Künstlerin, die ich gar nicht so gut kannte, obwohl ich ja selber auch Taz gemacht habe und alles. Und eigentlich auch zu der Zeit, wo sie berühmt war, war ich 18, 19, kannte ich sie gar nicht. Und das fand ich, wie soll ich sagen, das hat mich sehr bewegt, weil ich dachte, wieso wurde uns das damals in der Tanzausbildung nicht beigebracht? Diese tolle, bildende Künstlerin, die Performance-Künstlerin war und dieses Spartenübergreifende, das finde ich, schafft mir immer wieder Inspiration. Also von allen Sparten sich inspirieren zu lassen. Und was ich immer, und deswegen macht mir der Job jetzt gerade auch so Spaß, sind eben wirklich Wortveranstaltungen. Also ich war die Woche bei einer, wie soll ich sagen, eine Buchvorstellung im Sorkamp Verlag selber von Sascha Mariana Salzmann und Ofa Woltmann, Gleichzeit Briefe zwischen Israel und Europa. Und das war einfach wirklich war sehr berührend, weil es ist, ich kannte teilweise die Texte, weil sie schon im Blog waren, aber die AutorInnen gemeinsam lesen zu hören, wie sie darüber sprachen, das wird noch im Gorki eine Buchpremiere dazu geben, kann ich sehr empfehlen, im April, ist immer noch mal was anderes, als es nur zu lesen. Und das bestärkt mich dann halt so, warum nicht nur Wortveranstaltungen, sondern die Verdichtung davon oder mehr davon ein Festival so ganz wunderbar ist.
Wunderbar. Ist vielleicht auch schon so eine halbe Einladung wirklich zum Festival selbst. Den Link darauf, auch sagen gerne auch den Link zu dem Buch, was du gerade genannt hast, nehmen wir auf jeden Fall in die Shownotes mit rein, dass also wer da Lust hat, drauf zu klicken, auch draufklicken kann. Vielleicht als sagen nachgeschobene Abschlussfrage, die eigentliche kam jetzt schon, aber weil du das Festival gerade mal angesprochen hast, Programm ist im September, magst du noch eine Einladung aussprechen für alle, die jetzt sagen Lust auf Wortveranstaltungen bekommen haben durch deinen letzten Satz? Es gibt da ja in Berlin im September die ein oder andere.
Genau, wir werden das Festival dieses Jahr haben vom 5. bis 14. September für das Erwachsenenprogramm, vom 9. bis 18. September für das junge Programm. Hauptspielort ist das Haus der Berliner Festspiele. Wir werden im Juni Programmveröffentlichung machen und man kann sich freuen. Es gibt ganz großartige Autorinnen und Autoren, die schon zugesagt haben. Und ich denke, wir werden so ab Mitte Mai schon das eine oder andere Geheimnis lüften.
Wunderbar, dann darf man neugierig sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht nach dem Festival nochmal unterhalten, so ein bisschen sagen, das Festival Revue passieren lassen, auch gucken, wo steht ihr auf dieser Reise der Veränderung, die du heute, finde ich, ganz spannend beschrieben hast. Für heute erstmal vielen, vielen Dank, liebe Lavinia, für deine Zeit und für die Einblicke.
Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Das war die 99. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Das nächste Gespräch wird dann das 100. sein. Das wird ja jetzt auch langsam Zeit. Ich freue mich schon darauf und auf alle danach, denn wir machen auch nach der 100 einfach immer weiter. Bis bald also. Passen Sie gut auf sich auf.